Ich freue mich sehr, Julia Krüger hier begrüßen zu dürfen. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und beschäftigt sich mit Fragen der digitalen Gesellschaft. Zurzeit forscht sie für das Internet Policy, am Social Science Center hier in Berlin. Und sie wird sich jetzt gleich mit einem Mythos beschäftigen, unter anderem auch historischer Perspektive, nämlich mit dem Mythos des Neuland, und zeigen, warum eigentlich niemand hätte von diesen ganzen digitalen Vernetzungsthemen überrascht werden dürfen. Ein bisschen zurückgehen in die Geschichte der Bundesregierung und Bundesrepublik und schauen, ja, wie die deutsche Vernetzungspolitik in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft aussieht. Einen großen Applaus für Julia Krüger, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich möchte ja am Schluss nochmal versuchen, einen Blick auf das große Ganze zu werfen. Die meisten da draußen denken irgendwie, das Internet sei in den 90ern vom US-amerikanischen Militärhimmel gefallen. Hier drin wissen wahrscheinlich viele, dass dem nicht so ist, dass die Entwicklung und Durchsetzung maßgeblich bestimmt war von einer ganzen Reihe von Entwicklungen und Entwicklern und Nutzern weltweit. Was wenige erinnern, sind vermutlich die Vernetzungsplanungen vor dem Internet, die es in Europa gab und die sehr relevant sind für das heutige Verständnis von Netzpolitik. Die deutsche Vernetzungspolitik hat eigentlich ihren Ursprung im Kontext staatlicher Bestrebungen zur Modernisierung der Volkswirtschaft. Die mikroelektronische Entwicklung in den USA und in Japan brachte zahlreiche Möglichkeiten der Daten- und Verarbeitungs- und Kommunikationstechnologien hervor, welche insbesondere industrielle Großanwender wie Banken, wie Versicherungen, wie die Automobilindustrie für sich zu nutzen wussten und aufgrund der Ermöglichung und Ausschöpfung zusätzlicher Rationalisierungsvorteile sehr stark daran interessiert waren, an der Vernetzung voranzubringen. Deutschland war in diesem Kontext weit unterlegen und insbesondere deutsche Großunternehmen fürchteten um ihre internationale Konkurrenzfähigkeit. Deshalb wurde in den damaligen Arenen der Telekommunikationsindustrie, es war Staatsmonopol, in einer Kommission Anfang der 70er Jahre und in einer Enquete-Kommission des Parlaments Anfang 80er Jahre der Ausbau einer Kommunikationsinfrastruktur beschlossen, der die Digitalisierung und die Infrastruktur aller bisherigen Netze in eine einzige universale Infrastruktur vorsah. Also alle Dienste der Daten-, Text- und Sprachübermittlung sollten digitalisiert und integriert werden, zunächst über ISDN, später über Breitband. Und das Ziel war die Anbindung möglichst aller Betriebe, aller Verwaltungen, aller Privathaushalte an eine universale Kommunikationsinfrastruktur, die gegenüber dem Internet eine hierarchische, eine national-vertikale Vernetzungskonfiguration darstellte, die mit der Datenströme hätten wesentlich besser gesteuert und kontrolliert werden können. Wenn man sich fragt, wie weit die Visionen gingen, damalige Hersteller von Anwendungen versuchten sozusagen sich Anwendungen auszudenken, die zunächst den Ausbau von Individual- und Massenkommunikation vorhersahen, dann die Integration von Kommunikations- und Unterhaltungselektronik in eine digitale Unterhaltungselektronik. Und zuletzt so etwas wie ein Computer Integrated Living, was im Prinzip so etwas wie das Internet der Dinge ist, nur eben wesentlich hierarchischer gedacht. Da das Ganze sozusagen Teil von staatlicher Planung war und in entsprechenden Kommissionen diskutiert wurde, waren auch Kirchen und Gewerkschaften an der Diskussion beteiligt und beispielsweise eben auch Sozialwissenschaftler. Unter den Sozialwissenschaftlern ergab sich im Kontext dessen eine Diskussion um die potenziellen Kosten einer gesellschaftlichen Vernetzung. Man ging davon aus, dass in Analogie zu anderen Großtechnologien wie dem Nuklearwesen, wie dem Verkehrswesen, durch diese Technologie gesellschaftliche Schäden produziert werden in einer Versorgungsphase, die in einer Entsorgungsphase reduziert werden müssen, und dass die Kosten dafür nicht von den Herstellern getragen werden, sondern wie immer von der Allgemeinheit. Damals diskutierte man beispielsweise natürlich Arbeitslosigkeit, gesundheitliche Probleme in Form des Wandels von Arbeit, Datenschutzprobleme, aber auch schon die Verstärkung von Machtungleichgewichten, nicht nur in Betrieben, nicht nur im Kontext staatlicher Institutionen und sozialstaatlicher Einrichtungen, sondern beispielsweise auch im Kontext der Herausbildung multinationaler Konzerne als neue Ordnungsmacht. Im Bereich Sicherheit und Überwachung ist es ganz interessant, weil damals nicht nur die Möglichkeit diskutiert wurde, die sich aus der Vernetzung ergab, die Gesellschaft mehr zu überwachen, sondern vor allem die Tendenz einer Informationsgesellschaft, einer Überwachungsgesellschaft zu werden. Durch die Vernetzung von Produktionsstrukturen, von Infrastrukturen, von verschiedensten Institutionen sei vor dem Hintergrund technischer und menschlicher Fehlerquellen davon auszugehen, dass sozusagen die Informationsgesellschaft von viel, viel größeren Risiken gekennzeichnet ist, denen man entweder durch eine stärkere Sicherheitsorientierung begegnen könnte oder aber durch die Diversifizierung von Systemen, die dezentrale Nutzung von Systemen und den Erhalt von Substitutionsmöglichkeiten. In diesem Kontext wurden auch schon die heute sichtbaren Gefahren einer Sicherheitsgesellschaft gesehen. Man ging davon aus, dass die Definition von politisch und gesellschaftlich akzeptablem Verhalten vom Parlament auf die Sicherheitskräfte übergeht. Man ging davon aus, dass die Sicherheitskräfte auf Grundlage von unbestimmten Generalklauseln und einem umfassenden Präventionsauftrag handeln, dass das Ganze zu einer Erstarrung und Verhärtung von Gesellschaft führt und dass letztlich die Verletzlichkeit der Informationsgesellschaft damit einhergeht, dass soziale und politische Experimente, die die Sicherheitsorientierung in Frage stellen, nicht mehr geduldet werden. In diesem ganzen Kontext ergaben sich zahlreiche Überlegungen, wie man diese Sachen gestalten kann. Aber da gerieten sozusagen ganz andere Entwicklungen dazwischen, die die den Diskurs völlig verloren gingen lassen. Zunächst einmal muss man sagen, dass diese Planungen kaum umgesetzt wurden. Hintergrund war nicht die Bedenken der Gesellschaft, sondern vielmehr ein innerindustrieller Streit der Fernmelde- und Computerindustrie, der sozusagen die Entwicklung über Jahrzehnte verhinderte und der erst mit der Privatisierung und Deregulierung letztlich gelöst werden konnte. Damit verlagerten sich allerdings die technologischen Gestaltungskompetenzen auf private und auf europäische Akteure. Zum Zweiten kam natürlich das Internet dazwischen. Nach zahlreichen Auseinandersetzungen gewinnt letzten Endes diese dezentrale, laterale Vernetzungskonfiguration, die technisch effizienter war, die innovativer war, die aus einer entsprechenden Entwickler- und Nutzerszene hervorging und die auf ganz anderen Organisationsprinzipien beruhte. Sie war weniger bürokratisch top-down entstanden, sondern vielmehr bottom-up auf Basis von sehr heterogenen Akteuren und Netzwerken. Damit verlagern sich abermals technologische Gestaltungsmöglichkeiten auf die internationale Ebene. Neben der Technologiegestaltung werden in der Folge die Gestaltung verschiedenster tangierter Regelungssysteme wichtig. Mediendienste, E-Commerce, Urheberrechte, Informationsfreiheiten und so weiter bestimmen die Diskurse. Netzpolitik wird super komplex über verschiedenste Ebenen, über verschiedenste Politikfelder. Dieser merkwürdige Diskurs zum Neuland, zur Regulierbarkeit vom Internet, verkürzt die Komplexität der Sachlage sehr, sehr stark. Seit 2009, 2010 kommt es natürlich zu einer Politisierung aller möglichen Probleme, ACTA, Censorsula, die Piraten entstehen, die politischen Akteure beschäftigen sich damit nicht nur wieder mehr, sondern auch gebündelt, wobei vor dem Hintergrund der verlagerten Gestaltungsspielräume eigentlich zu fragen wäre, was das genau bedeutet. Aber was ich eigentlich mit dieser Geschichte erzählen möchte, sind drei Punkte. Natürlich fiel das Internet nicht vom Himmel. Technologischer und damit verursachter sozialer Wandel sind das Resultat von strategischem Verhalten von Akteuren und hervorzuheben sind hier eben nicht bloß die militärischen Akteure, sondern vor allem die wirtschaftlichen Interessen, die an einer stärkeren Rationalisierung von Arbeits- und von Produktionsprozessen interessiert waren und an deren Durchsetzung politische Akteure zu jedem Zeitpunkt beteiligt waren, die mehr vom Neuland verwischt Verantwortlichkeiten und führt beim Verständnis des digitalen Wandels definitiv in die Irre. Glücklicherweise ist technologische und gesellschaftliche Entwicklung nicht komplett von oben planbar. Neben größeren Tendenzen wie der Liberalisierung im Kontext des modernen Kapitalismus wirken hier eben menschliche Kreativität, menschliche Organisationsfähigkeit, Wissen, Ideen, Informationen. Wenn man sich anguckt, was in den 70ern und 80ern geplant war, was sozusagen wesentlich zentralistischere Vernetzungsoptionen waren, die wesentlich mehr Gesellschaftskontrolle ermöglicht hätten, dann ist der kleinen Gruppe von Entwicklern und Nutzern, die dem Internet zu seiner Entwicklung und Durchsetzung verholfen haben, größten Respekt zu zollen. Was allerdings nicht verhindert, dass die Herausforderungen einer digitalen Gesellschaft bleiben, dass wir mit den durch die Vernetzung hervorgebrachten sozialen Kosten umgehen müssen und sich aktuell natürlich massiv Datenschutzprobleme stellen, natürlich massiv Fragen von Überwachung, die Infragestellung liberaler Demokratie und wahrscheinlich auch sehr bald noch viel stärker die Nutzung von durch Rationalisierung freigesetzte menschliche Arbeitskraft. Das wird viele Konflikte ergeben und vor diesem Hintergrund würde ich gern betonen, dass das Internet mit all seinen Möglichkeiten von Information, von Erfahrung, von Interaktion, von Öffentlichkeit nicht das Problem ist, sondern die Chance, einen digitalen Wandel zu gestalten, eine Chance, einen gesellschaftlichen wünschenswerten Umgang mit Vernetzung zu finden. Dafür brauchen wir das freie, offene Internet, dafür brauchen wir Netzneutralität, dafür brauchen wir die Weiterentwicklung für, sagen wir, sozial wünschenswerte Zwecke. Aber da ist auch nicht nur die Technologie entscheidend, da sind alle Menschen entscheidend, die die Technologie entwickeln, die Technologie nutzen, aber auch alle Menschen, die, sage ich mal, Räume zum Austausch darüber schaffen, wie wir eine digitale Gesellschaft wünschen. Und natürlich auch alle Akteure, die zu einer Politisierung der sozialen Kosten von Vernetzung beitragen. Von diesem Hintergrund schließe ich eigentlich in der Hoffnung darauf, dass das Internet nicht mehr als Problem betrachtet wird, sondern als Segen für die Digitalisierung. Und in der Hoffnung darauf, dass es dazu beiträgt, eine humane, eine wandlungsfähige, demokratische, digitale Gesellschaft zu entwickeln. Danke.